Achtes Kapitel: Gegenrevolution. Neapel im Sommer. Am 29. Januar 1848 hingen im Zentrum Neapels an allen Hauswänden Kopien eines königlichen Dekrets, das die baldige Veröffentlichung einer Verfassung ankündigte. Eine Unzahl von Einspännern und Kutschen sowie Stellwagen voller Menschen, die mit Bändern ausstaffiert waren und die Trikolore schwenkten, füllten die Straßen. Unter ihnen befand sich auch die Kutsche von Lord Napier, dem Gesandten der großzügigen und liberalen britischen Nation. Er wurde von einer Bevölkerung bejubelt, die sich der Rolle Großbritanniens bei der Konsolidierung der Revolution in Palermo voll und ganz bewusst war. Am Abend des 10. Februar, an dem der Monarch die neue Verfassung feierlich in Kraft setzte, erstrahlte die ganze Stadt. Das Finanzministerium war ein einziges Lichtermeer und sämtliche öffentliche Gebäude waren beleuchtet und prachtvoll geschmückt. Auf der Piazza del Mercato hing ein riesiges Gemälde, auf dem der König bei der Vereidigung auf die Verfassung zu sehen war. Um 1 Uhr morgens sang ein Chor aus 60 Mädchen und 60 Jungen, begleitet von einer Militärkapelle, eine Dankeshymne auf König Ferdinand. Die Bürger unterhielten und verbrüderten sich mit den Truppen, selbst die Sbirri, die verhassten Polizeibeamten, wurden nicht mit Verachtung gestraft. Opfer und Schlechter trafen sich und umarmten sich wie Freunde und Brüder, schrieb der liberale Dramatiker und Journalist Francesco Michitelli. Zu den exotischsten Gestalten, die damals auf den Straßen zu sehen waren, gehörten die politischen Straftäter der Revolution von 1821, die nun im Rahmen einer allgemeinen Amnestie freigelassen wurden. Einige von ihnen waren Männer von düsterer Gestalt, die unter langjähriger Haft ergraut und gealtert waren. Andere waren Deportierte mit von der Sonne verbrannten Gesichtern, die viele Jahre lang auf Strafinseln hatten schmachten müssen. In Neapel, wie auch in Paris, Berlin und vielen anderen Städten, war die Rückkehr der politischen Gefangenen ein dramatischer Moment. Nicht nur, weil diese Männer sowohl das emanzipatorische Versprechen als auch das persönliche Risiko der Revolution verkörperten, sondern auch, weil das plötzliche Wiederauftauchen der Veteranen früherer Unruhen der Gegenwart eine historische Tiefe und ein Gefühl kumulativer Dynamik verlieh. Es war ein erhebender Anfang. Und doch war Mitte Mai alles vorbei. Nach brutalen Repressalien gegen die Demonstranten im Zentrum Neapels schlug der König die Revolution auf dem Festland nieder und entsandte ein Expeditionskorps, um den Patrioten, die auf Sizilien die Macht ergriffen hatten, die Kontrolle über die Insel zu entreißen. Schließlich setzte er sowohl die Verfassung, auf deren Einhaltung er einen Eid geleistet hatte, als auch das Parlament, das einzuberufen er geschworen hatte, außer Kraft. Er wollte das Königreich bei der Sizilien in seinen vorrevolutionären Zustand einer absoluten Monarchie zurückversetzen. Dieser Übergang von der Revolution zur Konterrevolution war ungewöhnlich kompakt und extrem, selbst für die Verhältnisse dieses wechselvollen Jahres. Wie war das möglich? Und was verrät der Fall Neapel über die Dynamik der Konterrevolution in ganz Europa?